zur Sendung Höre Israel bei Radio Horeb begrüßt Sie aus dem Studio in Balderschwang ganz herzlich Nikolaus Albert. In dieser Sendung betrachten wir die Texte der Lesungen und des Evangeliums vom kommenden Sonntag. Das ist für diesen Sonntag der 25. Sonntag im Jahreskreis, der auch als Caritas-Sonntag bekannt ist. Ich gebe nun zunächst die Texte durch, die für diesen Sonntag vorgesehen sind, damit alle, die zu Hause eine Bibel gerade bei Hand haben, diese auch aufschlagen können und so die Sendung besser mitverfolgen können. Das ist zum einen die erste Lesung. Diese finden Sie im Buch Jesaja, das Kapitel 55, die Verse 6 bis 9. Buch Jesaja, Kapitel 55, die Verse 6 bis 9. Die zweite Lesung finden Sie im Brief des Apostels Paulus an die Philipper, das erste Kapitel, da die Verse 20, 24 und 27. Und das Evangelium aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, da das Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Nun möchte ich aber zunächst unsere Referentin begrüßen, die uns durch die Texte des kommenden Sonntags begleitet. Das ist Schwester Petra Grünert von den Franziskanerinnen aus Augsburg, die Franziskanerin am Dom. Sie ist Klinikseelsorgerin und Leiterin von einem Jugendheim. Grüß Gott, Schwester Petra.
Grüß Gott, lieber Nikolaus. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Nachmittag.
Ja, Schwester Petra, um eine gesegnete Sendung zu ermöglichen, möchte ich Sie bitten, zu Beginn ein Gebet zu sprechen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Hause oder auch in den Altenheimen und Krankenhäusern, beginnen wir mit einem Gebet und richten unseren Blick auf Gott, unseren Vater. Himmlischer Vater, wunderbar ist deine Schöpfung. Alles Erschaffene kommt aus deiner Hand. Auch mich hast du ins Dasein gerufen, mir einen Auftrag gegeben für mein Leben. Einen Auftrag, den sonst niemand erfüllen kann. Ich habe eine Sendung fürs Leben. Vielleicht erkenne ich diese Sendung auf Erden nicht deutlich. Doch einmal wird sie mir klar werden. Nicht unnütz oder wertlos bin ich ins Dasein gestellt, sondern als ein Glied einer langen Kette, Brücke zwischen Mensch und Generationen. Himmlischer Vater, du hast mir aufgetragen, das Gute zu tun, dein Werk zu vollenden, Frieden zu bringen, Gutes zu tun, der Wahrheit zu dienen, dein Wort zu leben, wo immer ich bin, wo immer ich sein werde. So bitte ich dich für uns alle jetzt in dieser Stunde, dass wir unser Herz öffnen für das Wort, das du jedem Einzelnen zu uns heute ins Herz sprechen willst, um uns auf unserem Leben zu stärken und zu führen. Amen.
Amen. So wollen wir beginnen mit der ersten Lesung. Diese findet sich im Buch Jesaja, Kapitel 55, die Verse 6 bis 9. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Ruchlose soll seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat in ihm und zu unserem Gott. Denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute Nachmittag in dieser Betrachtungsstunde, in der ersten Lesung hören wir wieder prophetische Worte, die schon viele Jahrhunderte alt sind. Gott spricht durch den Propheten Jesaja zu seinem geliebten Volk, den Männern und Frauen von Israel, von Juda, seinem geliebten, auserwählten Volk. Diese prophetischen Worte, sie sind Trost, Hoffnung und Zuversicht, weil Gott, unser Vater, jeden Menschen retten will. Und diese Worte spricht er heute und an diesem Sonntag auch in der ersten Lesung uns ganz persönlich zu. Auch wenn sie vor knapp 2800 Jahren der Prophet Jesaja seinem Volk zugesprochen hat, damit es umkehrt auf den Wegen des Unheils, die scheinbar ins Verderben laufen, um wirklich auf Gott zu hören, der allein unser Heil ist, so sind auch wir eingeladen, heute, an diesem Wochenende, an diesen Tagen, auf die Worte Gottes, unseres himmlischen Vaters, zu hören. Der Prophet Jesaja erlebte in einer Zeit, in der sein eigenes Volk in großer Bedrängnis war. Viele Völker ringsum haben das Volk Israel bedrängt und es gab viele kriegerliche Auseinandersetzungen. Und gleichzeitig hat aber auch das Volk Israel, die vielen Männer und Frauen, jung und alt, aufgehört auf die Stimme Gottes, der sie einst gerettet hat aus der Sklaverei in Ägypten, zu hören. Sie haben sich anderen Götzen, anderen Religionen, anderen Kulten zugewandt, die ihnen scheinbar Reichtum und Wohl verheißen haben. Doch es ist nur ein trügerischer Reichtum, der das Volk Israel bekam. Sie kamen immer mehr in Zeiten des Unfriedens, der Bedrängnis und des Krieges. Und was hat nun dieses prophetische Wort an das Volk Israel mit uns zu tun? Durch unsere Taufe gehören wir zum neuen Volk Gottes, zum neuen Bund, den Jesus gegründet hat durch sein Sterben am Kreuz, durch seine unendliche Liebe, mit der er uns von unserer Schuld, von unseren Sünden, vor allem aber vom ewigen Tod, von der ewigen Trennung zum liebenden Vater gerettet und erlöst hat. Die Worte des Propheten Jesaja, die Gott zu seinem Volk damals sprach, mit diesen Worten will er auch heute zu uns sprechen, an diesem Wochenende im September 2017. Wenn wir in unser Leben schauen, in unsere Umgebung, unsere Familie, nach Deutschland, Europa oder Asien, können wir verschiedene Dinge wahrnehmen. In unserer Familie, in der Nachbarschaft vielleicht Menschen, die von Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfälle oder einem plötzlichen Tod betroffen sind. Wenn wir in unsere Städte und Gemeinden schauen oder allein die Tageszeitung aufschlagen, können wir von Kriminalität, Diebstahl und Mord, von Familiendramen, von Extremismus und Fremdenhass lesen, die unsere Umgebung, unsere Städte bedrohen und bedrängen. Schauen wir in unser Land, dann stehen wir vor den wichtigen Wahlen zur neuen Bundesregierung jetzt am Sonntag. Und es gilt wirklich, den Herrn zu bitten um Unterscheidung der Geister, um das Licht der Wahrheit und Klarheit, die Männer und Frauen zu wählen, die wirklich unser Land in eine gute Zukunft führen wollen, die auch ihr Ohr und ihr Herz auf Gott richten und auch auf seine Stimme hören in allen politischen Entscheidungen. Blicken wir in unsere Nachbarländer in Europa, so erleben wir fast wöchentlich irgendwelche Anschläge durch den Terror. Menschen sind in Angst versetzt. Kriegerische Auseinandersetzungen drohen, wenn wir in die weite Welt blicken, zwischen USA und Nordkorea. Wir hören fast täglich von den Naturkatastrophen der Hurricanes in der Karibik oder von den Erdbeben in Mexiko, von den vielen Überschwemmungen in den armen asiatischen Ländern berichtet momentan keine Nachrichtenagentur laut. Und doch sind auf der ganzen Welt, in unserer näheren Umgebung und im weiteren Sinn Menschen bedroht in ihrem Leben, in ihrem Heil, in ihrer Gesundheit. Und auch in diese Situation hinein möchte dieser lebendige Gott, zu dem wir gehören durch unsere Taufe, zu uns sprechen und uns aufrichten, uns trösten. Und hören wir diese Worte des Jesaja noch einmal von dieser ersten Lesung in unser Herz gesprochen, wenn er uns aufruft, auch heute in unseren Tagen: Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Gott will mir und Ihnen nahe sein, in seinem lebendigen Wort, das er jeden Tag zu uns sprechen will, wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören, oder einfach im Neuen Testament, in den Evangelien, in der Heiligen Schrift seine Worte lesen, die er immer wieder zu uns spricht durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Gott will uns nahe sein, vor allem im katholischen Sakrament der Eucharistie, in der gemeinsamen Feier der Danksagung, des Gottesdienstes der Heiligen Messe. Er will zu uns kommen. Bin ich bereit, zu ihm zu gehen, ihn in mein Herz aufzunehmen, ihn in mein Herz sprechen zu lassen? Dieser lebendige Gott ist ein liebender Gott. Jeder von uns liegt ihm am Herzen und er sehnt sich nach uns. Und er lädt uns ein, durch den Propheten Jesaja ihn zu suchen, denn er will sich von uns finden lassen. Er will, dass wir zu ihm rufen, denn er ist uns nahe. Weiter sind die Worte des Propheten Jesaja an uns gerichtet mit diesem Aufruf: Der Ruchlose soll seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott hin, denn er ist groß im Verzeihen. Wir brauchen vor diesem lebendigen Gott, den der Prophet Jesaja seinem Volk, aber auch uns verkündet durch diese Worte, wir brauchen vor diesem lebendigen Gott keine Angst haben, denn er ist groß im Verzeihen. Bin ich bereit, wirklich auf ihn zuzugehen, ihm meine Schuld, meine Lieblosigkeit zu geben? Er will ja, dass ich das Heil finde, den Herzensfrieden, und er will mir meine Schuld abnehmen. Er will mir verzeihen, aber ich muss den ersten Schritt tun und auf ihn zugehen, auf diesen lebendigen Gott. Und wir haben dieses große Geschenk in der katholischen Kirche, im Sakrament der Versöhnung, ihn, diesen großen verzeihenden Gott, immer wieder zu erfahren. Doch ich muss mich aufmachen. Er wartet auf mich wie dieser liebende Vater mit offenen Armen, der auf seinen verlorenen Sohn oder seine verlorene Tochter wartet. Der Prophet Jesaja ruft uns, unser Volk, hier in Deutschland und Europa auf, alle Christen, wirklich wieder umzukehren zum Herrn. Er hat mit uns großes Erbarmen. Das heißt, er hat ein offenes Herz für uns, die wir oft geistig sehr arm sind. Materiell vielleicht reich und wohlhabend, aber mit vielen Nöten belastet in unserem Herzen. Er hat Erbarmen mit uns Armen sozusagen, ein offenes Herz. Und er ist groß im Verzeihen, wenn wir zu ihm kommen. Denn er spricht zu uns: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. Um Gottes Gedanken immer mehr zu erkennen und zu erahnen, ist es für uns immer wieder hilfreich, seine Worte zu hören und zu lesen, die uns in der Heiligen Schrift zur Verfügung stehen. Wir sind hier in Deutschland in dieser großen, guten Situation, dass wir eigentlich jeder eine Bibel zu Hause haben können. In jedem Buchladen können wir die unterschiedlichsten Ausgaben von Bibeln, katholisch oder evangelisch, kaufen und erwerben. Wir werden dafür nicht bestraft und verfolgt, wie in so manchem asiatischen oder arabischen Land, wo die Machthaber die Gefahr entdeckt haben, dass in der Heiligen Schrift, in den lebendigen Worten Gottes, ein großes Potenzial steckt, die Menschen in die Freiheit zu führen, in die wahre Freiheit der Kinder Gottes. Wir werden in Deutschland, Europa nicht verfolgt, wenn wir eine Bibel besitzen oder lesen. Die andere Frage ist wirklich an uns: Lese ich täglich oder wöchentlich in der Heiligen Schrift? bin ich hungrig nach dem Wort Gottes, sodass ich seine Gedanken immer mehr kennenlerne und sie mit meinen Gedanken vergleiche. Wie denke ich als Christ, als Getaufter, der ich ja eine Tochter oder ein Sohn Gottes bin, denke ich so wie Jesus, mein Bruder, oder wie der himmlische Vater? Kenne ich seine Herzensgedanken, die er über mich und über die Welt hat? Dieser lebendige Gott ruft uns durch den Propheten Jesaja auch heute, 2017, auf, seine Gedanken kennenzulernen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Dies stellt der lebendige Gott fest, wenn er diese Worte zu uns spricht. Und es gilt, unser Leben zu überprüfen und anzuschauen, auf welchen Wegen ich gerade unterwegs bin. Lebe ich so, dass es der Liebe und dem Leben dient, dem Frieden in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Umgebung? Oder gehe ich auf Wegen, die eher zum Unfrieden führen, die nicht die Liebe fördern, die eher auch Groll im Herzen trägt oder Hass? Der Prophet Jesaja möchte uns einladen, wirklich unsere Wege und unsere Gedanken zu überdenken an diesem Wochenende. Und uns vielleicht aufzumachen zu Gott, unserem Vater, der groß ist im Verzeihen, die Versöhnung mit ihm, mit mir selbst oder mit Menschen zu suchen, die auch mich verletzt haben. Er ist groß im Verzeihen, aber wie sieht es in meinem Leben aus? Kann ich den Menschen verzeihen, die mir wehgetan haben, die mich enttäuscht haben? Der himmlische Vater will, dass jeder gerettet wird. Auch der größte Sünder. Bin ich bereit, anderen zu verzeihen, so wie Gott bereit ist, mir zu verzeihen? Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Diese Worte aus dem Trostbuch des Propheten Jesaja aus dem 55. Kapitel laden uns ein, vielleicht sich aufzumachen, wieder den ersten Schritt zu wagen, um auf Gott, den lebendigen Vater, der uns seine Liebe entgegenhält, entgegenzugehen. Und wenn wir auf die vielen Unheilssituationen in unserer Umgebung, in unserem Land, Europa und der Welt schauen, kann uns auch der Eröffnungsvers dieses kommenden Sonntags ein Hinweis sein, wenn es heißt, das Heil des Volkes bin ich. So spricht der Herr. In jeder Not, aus der sie zu mir rufen, will ich sie erhören. Ich will ihr Herr sein für alle Zeit. Will ich, wollen wir in unserem Land, dass Gott wieder der Herr wird, dass sich unser Volk an ihm ausrichtet. Denn er ist allein das Heil unseres Volkes. Ich möchte uns einladen, bei der kommenden Musik diese Gedanken nachklingen zu lassen. Wo suche ich mein Heil? Wo suchen wir als das deutsche Volk unser Heil? Und ist es nicht höchste Zeit, zum Herrn umzukehren, umzudenken, seine Gedanken kennenzulernen, seine Wege des Verzeihens, der Liebe und Barmherzigkeit neu zu suchen?
Sie hören die Sendung Höre Israel, die Betrachtungen zu den Texten vom kommenden Sonntag, und allen Hörern, die erst jetzt eingeschaltet haben, ein kurzer Überblick. Wir haben bisher die erste Lesung gelesen aus dem Buch Jesaja, das Kapitel 55, die Verse 6 bis 9, und haben eine Betrachtung von Schwester Petra Grünert gehört dazu, die mit dieser Frage geendet hat: Wo suche ich persönlich mein Heil? Nun wollen wir fortfahren mit der zweiten Lesung. Diese ist aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper, das erste Kapitel, da die Verse 20, 24 und 27. Brüder, darauf warte und hoffe ich, dass Christus durch meinen Leib verherrlicht wird, ob ich lebe oder sterbe. Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Vor allem lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi entspricht.
Liebe Schwestern und Brüder, wir beginnen mit diesem Sonntag in der zweiten Lesung in den kommenden Wochen verschiedene Abschnitte aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Philipper zu hören. Es ist ein relativ kurzer Brief, der nur 4 Kapitel umfasst, und dieser Brief wird in den nächsten 4 Wochen jeweils in der zweiten Lesung am Sonntag vorgetragen und aufgeteilt. Und ich möchte Sie einladen und ermutigen, wenn Sie an diesem Wochenende Zeit haben, vielleicht sich die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen und mal am Stück gleich diesen Dankesbrief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Philippi am Stück zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Es ist kein Lehrbrief mit vielen tiefen theologischen Unterweisungen des heiligen Paulus an die Menschen von Philippi, sondern es ist eher ein Dankeschreiben, wo er den Menschen, denen er das Evangelium von Jesus Christus verkündet hat, bei seiner Missionsreise in der Stadt Philippi, denen er begegnet ist, einfach Dank sagt. Auch für die vielen Geldspenden, die sie ihm zuschicken, das er braucht, um die anderen Gemeinden aufzubauen, wo er unterwegs ist, Jesus als den rettenden Messias, als den lebendigen Sohn Gottes zu verkünden. Bei dieser ersten Abschnitt des Philipperbriefes, den wir eben an diesem Sonntag hören, sind im Lektionar des Gottesdienstbuches einige Verse zwischendrin ausgelassen. Ich möchte Sie aber einladen, wirklich das Neue Testament zur Hand zu nehmen und dieses erste Kapitel aufzuschlagen ab dem Vers 20 und so Vers für Vers zu betrachten, der dieses erste Kapitel umfasst, von den Versen 20 bis 27. Paulus ist persönlich in einer Lage, als er den Brief schreibt, um das Jahr 55, also quasi 20 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, dass er im Gefängnis sitzt, weil er Jesus verkündet. Wo er gerade in Gefangenschaft ist, gibt der Brief von seiner Adresse nicht her, aber in seinen Worten beschreibt Paulus, dass er momentan in Schwierigkeiten steckt, dass er leidet und dass er im Gefängnis ist. Aber all das, was mit ihm gerade geschieht, dient dazu, dass einfach das Evangelium von Jesus noch mehr verkündet wird. Und dass nun andere Männer aufgerufen sind, weil er gefangen ist, diese Botschaft weiterzutragen in Philippi und anderen Orten, das Evangelium, das er ihnen verkündet hat, selber anderen zu erzählen. Und nun sagt Paulus, darauf warte und hoffe ich, dass ich in keiner Hinsicht beschämt werde, dass vielmehr Christus in aller Öffentlichkeit, wie immer, so auch jetzt durch meinen Leib verherrlicht wird, ob ich lebe oder ob ich sterbe. Paulus ist davon überzeugt, als einer, der Jesus erfahren hat, als den Auferstandenen, dass er in aller Öffentlichkeit Christus verherrlicht und verkündet wird, egal ob er weiterlebt oder ob sie ihn umbringen. Paulus gibt durch sein Leben, durch sein Leiden und Sterben öffentliches Zeugnis von Jesus, an den er glaubt und dem er vertraut. Denn er schreibt weiter in diesem Brief an die Männer und Frauen in Philippi, diese Worte, die er aber auch uns heute zusprechen will: Für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Christus ist also Leben und Sterben Gewinn. Das hört sich für uns vielleicht etwas befremdlich an. Wie kann Sterben Tod Gewinn sein? Paulus ist davon überzeugt und es ist seine Erfahrung, dass er in dieser Verbindung von Herz zu Herz mit Christus, dem Auferstandenen, ein Leben erfährt, das ihn glücklich macht, das ihm Frieden schenkt im Herzen, auch wenn er äußerlich vielleicht leidet. Und Sterben ist in dieser Situation für Paulus ein Gewinn, weil wenn er stirbt, diesen irdischen Tod, geht er heim zu Christus, der im Himmel auf ihn wartet. Und vielleicht können wir auch unser Denken über Leben und Sterben mit Paulus etwas verändern. Wie sehe ich mein Leben? Wie sehe ich mein Leben in der Beziehung zu Christus, der für mich gestorben ist, um mir ewiges Leben im Himmel zu ermöglichen? Und was bedeutet für mich konkret Sterben? Habe ich Angst vor dem Tod, vor dem Schmerz im Sterben oder was danach auf mich wartet? Wenn ich der Botschaft des Paulus hier verkündet, von Jesus Christus, dem auferstandenen Gottessohn, annehme, dann ist mein persönliches Sterben ein Hinübergehen zu Christus und dem Vater, die auf mich auf der himmlischen Seite warten. Es gibt keinen größeren Gewinn, als ewig bei Gott zu leben. Jetzt in diesen Tagen, aus dieser irdischen Existenz, in der wir uns gerade befinden, sind wir vielen Bedrängnissen, Leid und Tod, Ängsten ausgesetzt, gerade wenn wir eben die Nachrichten aufmerksam verfolgen, wie der Weltfriede bedroht ist. Was ist also Leben? Leben in Christus gibt mir auch ein Stück weit mehr Gelassenheit in der Freiheit der Kinder Gottes, diese Dinge wahrzunehmen und ihnen entgegenzugehen. Wenn es auch mich vielleicht plötzlich trifft, durch Tod oder Terroranschläge, kann ich nicht mit Paulus auch sagen, Sterben ist mir Gewinn, weil ich dann heimgehe in meine ewige Heimat, in meine himmlische Heimat, wo ich verbunden bin mit dem Vater und mit Christus, die auf mich warten und mir ein ewiges Leben schenken wollen, das frei ist von Schmerz, Leid und Tod, das erfüllt ist von Liebe und unendlicher Barmherzigkeit. Für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Kann ich diese Worte von Paulus auch in mein Herz aufnehmen? In all dieser Bedrängnis schreibt Paulus weiter: Wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das für mich fruchtbare Arbeit. Was soll ich wählen? Ich weiß es nicht. Es zieht mich nach beiden Seiten hin. Ich sehne mich danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein. Und wie viel besser wäre das? Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. In dieser Situation des Gefängnisses, der Bedrängnis, hat Paulus die große Sehnsucht, lieber bei Christus zu sein, lieber zu sterben. Es wäre für ihn Gewinn. Und es wäre besser für ihn. Aber er sagt, euretwegen, also unseretwegen, ist es notwendig, weiterzuleben, dass Paulus bleibt und nicht bereit ist, zu schnell den Tod auf sich zu nehmen. Denn er hat die Fähigkeit und die Gabe, die Männer und Frauen seiner Zeit, aber auch uns zu unterweisen, wer Christus ist und was Jesus für uns getan hat. Ich erinnere mich an die ersten Klosterjahre als Novizin oder junge Schwester, wo mich diese Textstelle oft sehr berührt und beschäftigt hat, wo ich mir oft gedacht habe, es wäre doch schön, jetzt schon in den Himmel zu gehen. Aber dieser Satz, euretwegen ist es notwendiger, dass ich bleibe, das bedeutet für mich fruchtbare Arbeit. Dieser Satz hat mich auch immer wieder in die Realität dieser Welt zurückgeführt. Jeder von uns ist notwendig für andere, dass wir bleiben, um für das Reich Gottes geistlich fruchtbare Arbeit zu tun. Um Menschen, die uns begegnen, mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. Nach was sehne ich mich, wenn ich diese Worte höre? Was ist meine tiefste Sehnsucht? Will ich bei Christus sein? Will ich Zeit meines Tages mit Christus verbringen? In Zeiten der Stille, in Zeiten des persönlichen Gebetes, in Zeiten, wo ich mit anderen zusammen Gottesdienst feiere, um Christi Wort zu hören und ihn in der Heiligen Kommunion zu empfangen? Was ist meine Sehnsucht? Was ist meinem Leben Gewinn? Was macht mein Leben aus? Bin ich auch gern für andere da? Was fördert meinen Glauben, mein Leben? Wir sind oft getäuscht und gefangen von vielen Möglichkeiten, die uns das Leben bietet, die uns einfach unsere Umgebung bietet, die Gesellschaft. Es wird uns vieles angeboten, auch durch die Medien und durch den Kommerz. Welche Sehnsüchte werden da geweckt? Oder lasse ich mich täuschen von oberflächlichen Sehnsüchten, die nur immer zeitweise, kurzfristig meine tiefste Sehnsucht vielleicht nach Liebe und Annahme füllen? Kann ich mit Paulus sagen, wenn ich als getaufter Christ diese Worte auch höre, Sterben ist mir Gewinn, Christus ist mein Leben. Ich sehne mich danach, bei Christus zu sein und aufzubrechen. Um wie viel besser wäre das? Welche Gefühle lösen diese Worte in meinem Herzen, in meiner Seele, in Ihrem Herzen, in Ihrer Seele aus, wenn ich das höre? Aber um anderer Menschen willen ist es notwendig, am Leben zu bleiben. Paulus schließt diese Gedanken ab mit den Worten, im Vertrauen darauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen ausharren werde, um euch im Glauben zu fördern und zu erfreuen, damit ihr euch in Christus Jesus umso mehr meiner rühmen könnt, wenn ich wieder zu euch komme. Paulus will andere Menschen im Glauben fördern und erfreuen. Er will sie zu Christus führen. Ist das auch mein Anliegen als gläubiger Christ, als Mann oder Frau Gottes, als geliebter Sohn, geliebte Tochter Gottes? Will ich andere Menschen auch im Glauben fördern an Jesus? Will ich ihnen Freude in ihr Leben bringen? Paulus kann mir dabei ein Beispiel sein. Und er lädt uns als gesamte Hörergemeinde ein, mit diesem abschließenden Gedanken, vor allem lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi entspricht. Wenn er uns einlädt, so zu leben, wie es dem Evangelium entspricht, fordert es uns heraus, auch das Evangelium zu kennen, es persönlich zu lesen, zu betrachten und mit unserem eigenen Leben in Verbindung zu bringen. Entspricht mein Leben dem, was im Evangelium Jesu Christi steht, was er den Männern und Frauen damals verkündet hat und die sich dann ihm angeschlossen haben, um ihm nachzufolgen, die Männer und Frauen, die sich taufen ließen, um zu Christus zu gehören, entspricht mein Leben und das unserer Pfarrgemeinden dem Evangelium Christi. In dieser Frage schicke ich uns gerne hinein in das nächste Musikstück, um es etwas nachklingen zu lassen in unserem Herzen. Was ist meine tiefste Sehnsucht? Bei Christus zu sein oder hier zu bleiben? Will ich andere im Glauben fördern und erfreuen? Aber auch, wer hilft mir in meinem Glauben, dass ich wachse? Bin ich Gott dankbar für die Menschen, die mich im Glauben stärken, fördern und erfreuen?
Sie hören die Sendung Höre Israel hier bei Radio Horeb, heute im Studio für Sie Nikolaus Albert und ich bin verbunden mit Schwester Petra Grünert, die die Texte vom kommenden Sonntag auslegt. Wir haben bereits die ersten zwei Lesungen gelesen und dazu die Auslegung von Schwester Petra gehört. Nun folgt das Evangelium, das aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus entnommen ist. Da das Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die 11. Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die 11. Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie, mehr zu bekommen. Aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren und sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und der Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir aus unserer leistungsorientierten Gesellschaft, das, was uns momentan prägt und wo wir erzogen werden, dieses Evangelium anhören, dann springt uns vielleicht als erstes der Begriff soziale Ungerechtigkeit ins Herz. Wie können die, die nur eine Stunde arbeiten, genauso viel bekommen wie die, die den ganzen Tag gearbeitet haben? Hier geht es aber nicht irgendwie um soziale Gerechtigkeit und Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Es geht in diesem Gleichnis um das Himmelreich, wie es in dem ersten Vers heißt, wenn Jesus zu den Menschen, die ihm zuhören, sagt: Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer. Also es geht nicht um Arbeitgeber, Arbeitnehmer, es geht um uns und um das Himmelreich. Und ich möchte Sie einladen, vielleicht auch an den Ort in den Gedanken, in der Betrachtung zu gehen, wo Jesus diese Worte zu den Menschen spricht. Jesus ist bereits, wenn wir das Evangelium nach Matthäus lesen, auf dem Weg von Galiläa, seiner Heimat am See Genezareth, hinunter über den Jordan, auf dem Weg nach Judäa, nach Jerusalem, wo er dem Ende seines irdischen Lebens entgegengeht. Und es heißt zu Beginn des 19. Kapitels zuvor, Jesus verlässt eben Galiläa und betritt das Gebiet von Judäa, das Gebiet um Jerusalem herum, aber er befindet sich jenseits des Jordan. Das wäre aus der heutigen aktuellen Sicht in Jordanien, auf der Ostseite des Jordan. Dort befindet sich Jesus, als er diese Gleichnisse zu den Menschen spricht. Und es kommen viele Menschen zu ihm hin, um ihn zu hören. Und es heißt auch, die Menschen, die ihn hören, die zu ihm kommen, er heilt sie. Er heilt sie an ihrem Herzen, an ihrem Geist, an ihrem Leib, an ihrer Seele. Aber es kommen nicht nur diese notbedürftigen Menschen, diese heilsuchenden Menschen zu Jesus, auf diese Seite jenseits des Jordan. Nein, es kommen auch die Pharisäer zu ihm, um ihn fallen zu stellen, um ihn seine Rechtgläubigkeit zu prüfen. Jesus stellt sich dieser Herausforderung, er stellt sich den Pharisäern, aber er nimmt auch in dieser Begegnung der Menschen die Kinder in die Hände, zeigt sie den Menschen und sagt auch: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und er segnet die Menschen. Auch die Jünger, die ihm zuhören, stellen Jesus in dieser Situation Fragen, auch was sie bekommen, weil sie ihm nachfolgen. Ganz irdisch gedacht. Was bekomme ich, wenn ich Jesus nachfolge? Was bekomme ich, wenn ich für Jesus oder Gott arbeite? Aber hier geht es nicht um unsere Leistung. Hier geht es um das Ziel unseres irdischen Lebens, um das Ziel unseres Lebens, das Himmelreich. wenn er mit diesem Gleichnis vom Gutsbesitzer und dem Weinberg vielleicht unseren Blick in eine andere Perspektive lenken will. Da heißt es in diesem Evangelium am Sonntag, der Gutsbesitzer, er geht früh aus seinem Haus am Morgen hinaus, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Dieser Weinberg, er kann ein Bild sein für das Reich Gottes. Und dieser Gutsbesitzer, er ist ein Begriff für Gott, den liebenden Vater, der die Welt liebt, der sein Reich hier aufbauen will, das im geistlichen Kampf mit dem Bösen, mit den Mächten der Finsternis steht. Gott braucht Mitarbeiter, er braucht Arbeiter für sein Reich, er braucht Arbeiter für den Weinberg. Und da heißt es, er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie nun in den Weinberg in die Arbeit. Dieser Lohn, dieser eine Denar, war zur Zeit Jesu der Tageslohn, der jedem am Abend ausgezahlt wurde, wodurch er sich und seine ganze Familie ernähren konnte. Also ein Lohn, eine Bezahlung, wo das Leben für einen Tag gesichert war. Und es war zur Zeit Jesu im jüdischen Volk einfach auch dieser Brauch, jeden Abend die Arbeiter auszuzahlen und am nächsten Tag wieder neu anzustellen. Und jeder brauchte eben den Lohn von einem Denar, um sich und seine Familie an diesem Tag gut ernähren zu können, so dass das Leben ausreicht, so dass alles gelingen kann. Wenn wir dieses Bild aufgreifen, verspricht der Gutsbesitzer, also Gott, seinen Arbeitern, ich gebe dir das, was dir für den Tag, was du brauchst und wo du gut leben kannst. Und er schickt sie los in die Arbeit am frühen Morgen. Und dann heißt es weiter, der Gutsbesitzer geht sowohl um die dritte Stunde, um die sechste und neunte Stunde, das wäre nach unserer Zeitrechnung, vormittags um 9, mittags um 12 und nachmittags um 3 wieder auf den Markt, um die Arbeiter, die dort stehen, um auf einen Arbeitgeber zu warten, mitzunehmen in seinen Weinberg. Und auch er wirbt diese Männer an, am Vormittag, am Mittag und am Nachmittag, und verspricht ihnen, ich gebe euch das, was recht ist. Da ist nicht mehr die Rede von einem Denar, sondern der Gutsherr, er verspricht den Arbeitern, ihnen das zu geben, was recht ist, was vielleicht auch sozialer Gerechtigkeit entspricht. Und sie gehen im Vertrauen zur dritten, sechsten und neunten Stunde in den Weinberg und arbeiten für diesen Gutsherrn, den sie vielleicht das erste Mal auch kennengelernt haben. Als er nun am Abend um 17 Uhr nach unserer Zeitrechnung, also um die 11. Stunde, wieder über den Marktplatz geht, sieht er immer noch Männer herumstehen, die bisher nicht gearbeitet haben. Und auch sie wirbt er an, um noch diese eine Stunde bis 18 Uhr für ihn zu arbeiten. Und sie tun es. Er fragt sie auch, warum sie immer noch herumstehen, um die 11. Stunde. Und es ist kurz vor abends. Sie haben noch nicht das Notwendige für den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie an diesem Tag verdient. Aber ihre Antwort ist einfach sehr nüchtern, weil sie niemand angeworben hat. Deswegen stehen sie eigentlich noch da und wissen nicht, wie sie am Abend ihre Familie versorgen sollen. Dieser Gutsbesitzer, ein Bild für den himmlischen Vater, er wirbt diese Männer an und schickt sie auch die letzte Stunde in seinen Weinberg, um auch ihnen zu geben, was recht ist. Und dann kommt die Stunde des Arbeitsendes und alle warten auf ihre Auszahlung. Und es folgt diese große Überraschung, dass selbst die, die nur eine Stunde am Ende gearbeitet haben, so viel bekommen, dass es für diesen Tag für sie und ihre Familie langt, dass sie leben und überleben können. Und auch die, die vielleicht nur 3, 6 oder 9 Stunden gearbeitet haben, sie bekommen nicht mehr. Sie bekommen auch nur einen Denar, das für den Tag langt, sodass sie gut leben können. Und so werden natürlich die Ersten etwas aufmerksamer, weil sie gedacht haben, sie bekommen mehr. Was bedeutet nun dieser eine Denar für uns, wenn wir heute dieses Gleichnis hören? Gott verspricht mir und Ihnen, dass er uns jeden Tag das gibt, was wir zum Leben brauchen. Egal, ob ich 12 Stunden, 9 Stunden, 6, 3 oder nur 1 Stunde gearbeitet habe. Gott will mich versorgen, wenn ich ihm vertraue. Aber das, was er mir schenken will, ist weiter gedacht noch einmal das ewige Leben. Dieser eine Denar, wenn ich für Gott in sein Reich, in sein Weinberg gehe, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, in der Arbeit, in seinem Gutsbesitz. Es gibt keinen größeren Lohn als das ewige Leben. Auch wenn ich vielleicht in der letzten Stunde meines Lebens mich Gott zuwende. Gott will, dass jeder gerettet wird. Auch der in der letzten Stunde seines Lebens vielleicht sich erst ihm zuwendet als dem Gott seines Lebens, der Sünder, dem Heiden. Und wenn wir vielleicht mal diese Stunden auch auf unsere Heilsgeschichte übertragen, so können wir sagen, in dieser ersten Stunde hat Gott das Volk Israel erwählt, das jüdische Volk, um in seinem Weinberg zu arbeiten. In der dritten Stunde kommen die Menschen dazu, die Männer und Frauen, die Jesus, seinem geliebten Sohn, gefolgt sind, wir Christen, die wir getauft sind. Wir gehören in der Heilsgeschichte vielleicht zur dritten Stunde in den Weinberg des Herrn. Dann beruft Gott durch Paulus und andere Missionare auch die Heidenvölker, die ursprünglich keine Juden waren, in seinen neuen Bund, die vielleicht um die 12. Stunde der Heilsgeschichte dazukommen in den Weinberg des Herrn. Zur 9. Stunde oder zur 11. Stunde sind es vielleicht Männer und Frauen aus anderen Religionen und Weltanschauungen, die Gott, den liebenden Vater, erkennen und sich ihm zuwenden. Und am Ende, in der letzten Stunde, ist es vielleicht der Rest, der noch in seiner letzten Stunde des Lebens vielleicht Jesus als den Herrn seines Lebens annimmt. Vielleicht können wir auch das Gleichnis mal in diesem Blick so anschauen und betrachten. Egal in welcher Stunde wir uns Gott zuwenden, in welcher Phase unseres Lebens, Gott schenkt uns das, was wir brauchen. Er schenkt uns das ewige Leben, wenn wir in diese Gemeinschaft mit ihm eintreten. Und es gibt keinen größeren Lohn, keinen höheren Lohn als das ewige Leben. Die Frage des Gutsbesitzers an den, der als erstes viel gearbeitet hat, ist: Bist du vielleicht neidisch, weil ich gütig zu anderen bin? Hier geht es um die Güte Gottes in dem Beispiel. Er will, dass alle gerettet werden, auch die scheinbar zu spät kommen. Auch die Sünder und die Heiden will er retten. Er ist gütig zu jedem. Und er lädt auch uns ein, wenn wir als Töchter und Söhne durch die Taufe zu ihm gehören, bin ich auch gütig zu den anderen, die mir begegnen, die scheinbar zur letzten Stunde vielleicht noch zu Jesus kommen und dann doch auch noch in den Himmel kommen. Und ich, die ich vielleicht schon Jahrzehnte versuche, ein christliches Leben zu führen und mich anstrenge, ich hätte es vielleicht doch eher verdient als ein anderer. Diese Gedanken können auch uns erfüllen. Und so sagt Jesus in diesem Gleichnis zum Himmelreich und Blick auf den Gutsbesitzer, den Vater: So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Wir wissen es nicht, zu welcher Stunde wir dazugezählt werden, aber wir sind eingeladen, wirklich die Stunde zu ergreifen, jetzt und nicht zu warten, um im Weinberg des Herrn mitzuarbeiten, mitzuleben am Aufbau des Himmelreiches.
Ihnen vielen Dank, Schwester Petra, für die Auslegung. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann haben Sie dafür zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bestellen eine CD bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08 328 921 120 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Da können Sie auf das Feld Podcast klicken und da finden Sie dann die Sendung Höre Israel und da wird dann auch in naher Zeit ein entsprechendes Feld für die heutige Sendung zur Verfügung stehen, sodass Sie die Sendung noch einmal anhören können. Ihnen nochmal herzlichen Dank, Schwester Petra, und auch ein herzliches Dankeschön allen Hörern, die dabei waren, die zugehört haben und diese Sendung mitverfolgt haben.